Ich lade sehr gerne dazu ein, Rituale zu hinterfragen und auch zu unterscheiden zwischen individuellen und kollektiven Ritualen. Also es gibt Rituale, die machen für alle Sinn, ja, weil es gibt nur mal eine Essenszeit, auch wenn Kinder nicht in Uhrzeiten denken. Irgendwann gehen halt alle rein. Und wie könnte ich das gestalten? Versus einem individuellen Ritual, was ein Kind vielleicht braucht, damit es den Übergang gestalten kann. Wenn ich ganz, ganz müde bin als Kind und meine Fachkraft sieht es und ich habe es aber schwer, mich zu lösen, dann kommt sie vielleicht zu mir und beteiligt mich in irgendeiner Art an irgendwas, dass ich dann individuelles Ritual den Übergang gut schaffe.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast von Fröbel und Nifpe für pädagogische Fachkräfte. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung, immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Ja, stell dir vor, du bist gerade völlig vertieft im Tun und plötzlich sollst du deine Arbeit beenden und Hände waschen gehen. Das sind Momente, die Kinder im Kita-Alltag sehr häufig erleben. Und dennoch werden sie oft übersehen. Die Mikrotransition. Diese Übergänge sind für Kinder alles andere als nebensächlich. Sie fordern Orientierung, Emotionsregulation und Beziehung. Und sie sind oft genau die Momente, in denen Stress entsteht. Für Kinder, aber auch für pädagogische Fachkräfte. In dieser Folge möchte ich gemeinsam mit Helia Schneider hinsehen. Wir möchten uns den Fragen widmen, was sind Mikrotransitionen eigentlich genau? Warum sind sie entwicklungspsychologisch und beziehungsbezogen so bedeutsam? Und wie können wir sie auch unter realen Rahmenbedingungen bewusster und stressärmer gestalten? Gerade in Pflegesituationen und dichten Alltagsabläufen. Ja, und ich weiß von Helia, dass sie sich in ihren Fortbildungen auf eine besondere Art und Weise vorstellt. Und heute machen wir es mal ein bisschen anders. Und ich würde direkt das herzlich willkommen an Helia Schneider geben und dich bitten, dich vorzustellen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Katrin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Und ich schlüpfe jetzt mal kurz in die Rolle meiner Freundin und Kollegin Heike Baum, die im gleichen Arbeitsfeld wie wir unterwegs ist, Supervisorin, Fortbildnerin in Sachen Kinderschutz und auch Autorin. Ich habe auch ein Buch mit ihr zusammengeschrieben. Und die Heike stellt mich jetzt mal vor. Ja, die Helia, die kenne ich jetzt schon ein paar Jährchen. Und wir teilen eine Leidenschaft für unsere Arbeit. Wir teilen unsere Haltung, die geprägt ist von gleichwürdigem Miteinander. Und wenn ich so anschaue, was die Helia so gemacht hat beruflich, dann hat sie vor vielen, vielen Jahren mal eine Heilerziehungspflegeausbildung gemacht, aber das hat sie gar nicht drin gearbeitet. Die hat dann vor allem in einer Krippe und in einem Kindergarten gearbeitet, hat also Praxiserfahrung. Dann hat sie diese Kita geleitet und nebenbei studiert und hat auch immer schon gerne geschrieben. Und sie ist sehr, sehr froh, dass sie Praxisbezug herstellen kann in ihren Fortbildungen. So vor 10 Jahren hat sie entschieden, sie macht sich selbstständig, primär eben als Fortbildnerin. Dann hat sie immer gesagt, wenn ich mal groß werde, werde ich auch noch Supervisorin. Dafür hat sie viel Geld gespart und das dann auch gemacht. Und sie arbeitet noch nebenbei in der Redaktion von einer Fachzeitschrift und schreibt eben auch gerne. Und jetzt ist sie so unterwegs in diesen 3 Rollen. Also sie geht für Fortbildungen in Teams oder arbeitet für Bildungsträger. Dann ist sie eben Supervisorin in allen Formaten. Das liebt sie sehr, vor allem das Einzelformat auch. Und schreibt. Das sind so ihre 3 beruflichen Rollen. Das wäre mal so zum beruflichen Weg von der Helia, was ich über sie da sagen würde. Ich glaube, aufgrund der Zeit lassen wir die ganzen privaten Sachen weg. Also sie hat Schuhgröße 40, aber lassen wir es mal dabei.
Wundervoll, vielen, vielen Dank. Meine andere Art und Weise. Und wenn man dich mehr kennenlernen möchte, kann man genau zu den Themen ja auch in die Fortbildung zu dir kommen und mehr über dich erfahren.
Genau.
Ich würde vorschlagen, wir starten direkt und steigen direkt ein in das Thema. Meine erste Frage ist an dieser Stelle immer gerne, wie kamst du dazu, dich mit dem Thema der Mikrotransition zu beschäftigen? Was magst du an diesem Thema so, dass du dich da so in die Tiefe mit beschäftigst?
Ja, ich bin unter anderem hier bei uns in Freiburg an der EHA gibt es ein Netzwerk. Das wurde von Dorothee Gutknecht mal initiiert und da haben wir uns mit verschiedensten Themen beschäftigt. Da war ich in Arbeitsgruppen auf Fachtagen und kam da mit dem Thema in Kontakt, habe aber auch zum Beispiel Vorträge damals, kann ich mich erinnern, von Liselotte Arnert gehört zu Stress in der Krippe. Und das hat mich alles so dazu gebracht, mich mit diesem Thema stressreduzierte Pädagogik im Alltag zu beschäftigen. Und dann habe ich mich belesen und habe auch immer mir vor Augen geführt, wie haben wir es damals in der Krippe bei uns gemacht oder in der Kita. Und als dann eben dieses Buch rauskam von Maren Kramer und Dorothee Gutknecht, fand ich das ein sehr, sehr hilfreiches Buch, um daraus wiederum eine Fortbildung zu konzipieren, weil es einfach so wichtig ist. Und meine eine Einstellung einfach ist, der Alltag bietet so viel, und den gut zu gestalten, stressfrei zu gestalten, auf bedürfnisorientiert und auf der Basis guter, gleichwürdiger Beziehungen, da kommen wir nicht drum rum, uns auch mit dem Thema kleine Übergänge zu beschäftigen. Genau so, so kann man es einbetten.
Genau, du sagst gerade schon kleine Übergänge, weil Mikrotransition mag für den Anfang ja erstmal so ein bisschen sperrig sein. Ja, was verstehen wir darunter, wenn wir von Mikrotransition sprechen? Welche Momente am Tag sind das?
Ja, da steige ich in den Fortbildung auch immer so ein, dass ich erstmal die Unterscheidung mache. Ich nenne das immer Begriffsdschungelsortiererei. Also was unterscheidet zum Beispiel eine Mikrotransition von einer Transition? Und dann frage ich immer so, was glaubt ihr, was ist, wenn wir Transition übersetzen mit großem Übergang oder mit Übergang? Was ist so der erste Übergang in dem Leben von einem Menschen? Dann kommen die Teilnehmenden meistens schnell drauf, ja eigentlich die Geburt. Genau, und dann frage ich, ich habe immer so eine Puppe dabei, die habe ich dann auf dem Arm und dann frage ich ja, und wie geht's dann weiter, wenn wir an Bildungsinstitutionen denken? Und klar, kommen wir gemeinsam drauf, dann geht's irgendwann in eine Tagesbetreuung, dann in die Schule und so weiter, Ausbildung und so weiter, sammeln wir noch weitere Transitionen, Führerschein machen, hat mal eine gesagt, oder Hochzeit oder Trennung und so weiter. Und dann sage ich immer, das erfordert Bewältigungskompetenz und dann mache ich mit der Puppe das vor, bis jetzt war ich zu Hause bei Mama und Papa, jetzt gehe ich auf einmal oder bei Mama und Mama oder Papa und Papa. Jetzt gehe ich auf einmal in ein anderes Haus, da sind andere Menschen und so weiter. Und dann sage ich, das erfordert von mir als Kind Bewältigungskompetenz. Damit muss ich klarkommen, dass nicht mehr was so ist, wie ich es immer kenne. So. Und dann sage ich, und was könnte jetzt eine Mikrotransition sein? Ah, Mikro, klein. Und dann sammeln wir die tatsächlich. Also ich mache wirklich auf einem Flipchart eine richtige Sammlung und lasse so reinrufen, was habt ihr so für Mikrotransitionen bei euch und schreibt die auf. Und dann bleibt am Ende wirklich ein ganzes Plakat und mehr übrig und fängt an, ich sage, geht den Tagesablauf durch. Was ist die erste Mikrotransition, der erste kleine Übergang für das Kind? Ja, das Bringen morgens. Wo findet es statt? Was passiert danach? Okay, wir gehen in irgendeinen Raum, da werde ich begrüßt als Kind. Was macht das Kind dann? Und dann sammeln wir alles, dann geht's spielen. Irgendwie, je nach Kita ist es so, dass es dann irgendwann mal ein akustisches Signal gibt, weil es dann, was weiß ich, einen Kreis gibt oder also das Aufräumen ist noch dazwischen. Diese ganzen kleinen Übergänge. Und dann sind die ganz oft erschrocken, wie viele das sind. Und dann zitiere ich tatsächlich aus diesem Buch, was ich vorher erwähnt habe, dass es so drei Ebenen gibt, auf denen diese Mikrotransitionen stattfinden. Also das eine ist so der Ort, also die Räume. Das andere ist die Ebene der Bezugspersonen, die wechseln ja auch. Und das dritte ist so die Ebene der Aktivität. Also da wäre jetzt an, aus, umziehen eine Aktivität, spielen eine Aktivität, Hände waschen und so. Genau, und so näher ich mich mit den Teilnehmenden diesem Thema an.
Ja, das wird, ne, da wird einem fast schwindelig, wenn man sich dann vorstellt, was für uns einfach nur so klingt wie Hände waschen, aufräumen, das ist so, was Kinder da doch leisten. Und wenn wir darüber sprechen, ja, was leisten sie ja, warum sind denn diese Übergänge für Kinder, vielleicht gerade auch aus entwicklungspsychologischer Sicht, so anspruchsvoll? Was erleben die da?
Was vielleicht noch auch ergänzen kann, ist, dass eben rausgefunden wurde, dass über die Hälfte des Tagesablaufs von Mikrotransitionen bestimmt ist. Und das wird so klar, wenn man das aufzählt. Und das erschreckt die Leute auch, weil was ist damit verbunden? Also die Kinder sind oft in Situationen, wo sie warten sollen, müssen, können. Dann ist es aber auch öfters so, dass sie unterbrochen werden. Ja, dass sie in ihrem Tun, in ihrem Spiel, was ja ihre Arbeit ist, unterbrochen werden. Und dann ist es oft so, dass sie Situationen ausgesetzt sind, die mit Stress verbunden sind. Also ein ganz klassisches Beispiel dafür ist, das kennen viele, die Garderobensituation, wo die Kinder dann möglicherweise auch noch eine Bedrängnissituation erleben, plus eben dieses Warten. Und vor allem den jungen Kindern, mit jungen Kindern meine ich die Kinder bis 3 zum Beispiel, denen fällt es noch nicht so leicht oder die sind da noch ganz feste am Üben. Ja, wie kann ich das machen? Ich war doch eigentlich gerade bei was ganz anderem. Oder auch dieses, ich bin gerade im Spiel vertieft und soll jetzt aufräumen. Und Kinder denken ja überhaupt nicht in Uhrzeiten. Und weil jetzt ein Erwachsener einen Morgenkreis oder was geplant hat und es vielleicht nicht die Option gibt, dass ich weiterspielen kann als Kind, das muss ich ja erstmal verstehen. Genau, und das kann sehr herausfordernd sein. Und Kinder, das mag ich sehr gerne betonen, haben eigentlich schon früh Strategien. Es wird immer gesagt, ja, und dann haben sie noch keine Gefühls- oder Emotionskontrolle. Ich mag das gerne, mich beziehend auf Cornelia Schneider und Wiebke Wüstenberg, so nennen. Sie haben schon Strategien der Selbstregulation, ja. Also die machen ja schon kluge Dinge. Zum Beispiel Kinder, die in der Garderobe dann rennen, um diesen Stress irgendwie auszuagieren. Die machen aus ihrer Sicht was sehr Kluges, weil nachweislich, wenn sie rennen, fährt der Stress runter. Wow, da kann man eigentlich nur sagen, kluges Kind. Aber was folgt manchmal, weil selber Erwachsene sind auch gestresst in der Situation, sagen, dann setz dich jetzt hin und reagieren halt, ja, so dass es vielleicht der Situation nicht gerade förderlich ist. Und diese Sachen abzurufen, im Hinterkopf zu haben, dass von der Entwicklung her bestimmte Dinge noch sehr, sehr anspruchsvoll sind für die Kinder. Also, dass ich unterbrochen werde, dass ich warten soll, dass ich mich einfügen soll in einen Tagesablauf. Kinder denken in Ereigniszeit oder in Bedürfniszeit oder in Gefühlen, aber nicht in Uhrzeiten. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Auch Regeln abrufen, die irgendwie die Erwachsenen gemacht haben. Ihr sitzt alle auf der Bank, bis wir alle angezogen sind, dann gehen wir alle raus. Das ist ja auch so ein was in der Praxis stattfinden kann oder was stattfindet in Kitas. Je nachdem bin ich als Kind überhaupt nicht in der Lage, in dem Moment eine Regel abzurufen. So, das ist ja auch entwicklungspsychologisch.
Und wenn ich es dann nicht schaffe, was für eine Reaktion erhalte ich? Ne? Und du hast gerade schon mal beschrieben, was macht das wieder mit meinem Stress? Und dann habe ich vielleicht wieder eine Strategie, die wir nicht als diese erkennen.
Ja.
Ne, vielleicht wieder bewerten, das ist natürlich nochmal ein wichtiger Punkt, sich da wirklich in die Rolle des Kindes zu versetzen, in die Augen, durch die Augen des Kindes zu blicken.
Und ich finde voll wichtig zu sagen, dass jede Fachkraft jederzeit ihr Bestes tut, aber dass sie manchmal gar keine Kontrolle darüber hat, dass sie selber einfach voll in Stress gerät durch bestimmte Dinge. Und deswegen macht es ganz doll Sinn, sich fachlich damit zu beschäftigen, mit diesem Thema, damit wir da auch prophylaktisch was machen können und das einfach so planen können, dass wir gar nicht erst in Stress geraten. Na, um das abzupuffern. Ja.
Also, vorher schon mitkriegen, wir könnten in Stress geraten, dass wir es abpuffern, ja, aber woran merken Fachkräfte denn im Alltag, ui, hier kippt gerade was? Also, was könnten denn da so kleine Signale sein, an denen Fachkräfte sensibler reagieren könnten für sich selbst?
Also, ich finde, ein guter Übergang, den man sich angucken darf, ist auch der Übergang in einen Morgenkreis. Margit Franz benutzt das Wort Kindertreff, das finde ich sehr, sehr passend, weil das muss nicht am Morgen sein. Und wenn wir da schauen, wenn der verpflichtend ist, dürfen wir natürlich in einer Hinsicht in Frage stellen, was ist mit dem Kinderrecht auf Partizipation. Also ein Morgenkreis ist ein Angebot, da kann ich als Kind auch Nein sagen. Aber wenn er verpflichtend ist, dann zeigt mir das Kind ja möglicherweise, der Übergang war jetzt für mich schwer. Ich sollte mein Tun unterbrechen und dann sitzt möglicherweise dieses Kind im Morgenkreis und zeigt mit Verhalten, das hat für mich jetzt eigentlich gerade nicht gepasst. Das fällt mir jetzt gerade richtig schwer. Ich bin gestresst. Und dann überlegt es, dann sitzt es da und überlegt sich, wie kann ich Strategien jetzt für mich finden, um mich hier irgendwie so zu verhalten, wie es von mir erwartet wird. Kann aber auch sein, dass das Kind wirklich mit dem Nachbarkind in einen Konflikt gerät oder mit anderem Verhalten zeigt, das ist gerade jetzt hier für mich nicht gut gelaufen. Und ich sage immer in Fortbildung, guckt mal, wie könnt ihr Kinder eine Brücke bauen in den Übergang oder auch in die Kooperation. Und du hattest gefragt, wie merkt eine Fachkraft, dass was kippt? Also Lautstärke ist auch so ein Indikator. Oder dass Kinder orientierungslos sind, dass sie eigentlich gerade gar nicht wahrnehmen, was wird jetzt eigentlich von mir verlangt, ne? Oder dass sie nicht kooperieren können eben. Und das ein bisschen zu schnell für sie ging. Und das trifft ja auch nicht immer alles auf alle Kinder zu. Ne? Manche machen das ja, für die ist das im Skript drinne, also in diesem inneren Fahrplan. Dann ist das, dann ist das, dann ist das. Aber für manche eben nicht. Und um die geht's immer. Um die, die zeigen mit Verhalten, das stresst mich jetzt gerade. Ich kann jetzt gerade nicht kooperieren.
Wobei, ne, was machen wir mit denen, die sich nicht zeigen, aber die das vielleicht auch stresst, ne, die das auch herausfordert, die aber so mitschwimmen und gelernt haben, angepasst zu sein, weil sie auch beobachten, ne, wie ergeht es anderen, die vielleicht mit ihrem Verhalten zeigen, ich will das nicht. Dürfen die das zeigen oder nicht? Ne? Es wird ja auch die Kinder beeinflussen, die daneben sind und vielleicht sagen, ja, ich habe das verinnerlicht, aber vielleicht mag ich es doch nicht und
Total. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Kindergruppe, die steht an der Tür zum Außengelände und dann gibt's welche, die haben sich sofort umgezogen und stehen da und hüpfen und reden schon vom Bobbycar. Die haben nichts gesagt, sondern zeigen es mit ihrem Körper, dass sie Bock haben, Bobbycar zu fahren. Und dann gibt's aber, wie du beschreibst, völlig zu Recht, die Stillen, die es dann halt machen und sich gefühlt wie fügen. Und die haben dann vielleicht einen Leidensdruck und haben es still gezeigt mit Körpersprache, ne? Ja.
Ja, das kann passieren, ja. Ja, und dann gibt es ja auch noch die sogenannten Pflegesituationen. Auch nochmal ganz sensible Momente. Ich denke da ans Wickeln, Anziehen, Hände waschen, Essen. Warum sind diese Übergangsmomente so sensibel und wertvoll und wichtig?
Also du hast ja in deiner Anmoderation von Beziehungen gesprochen. Und ich finde nach wie vor diese Umschreibung beziehungsvolle Pflege in einer Pflegesituation, wo auch ein 1:1 möglich ist, findet ja ganz viel Beziehungsgestaltung statt. Und da können wir ganz gut achtsam sein und responsiv gucken. Das fängt ja schon damit an, wie lade ich das Kind ein, mit mir in eine Pflegesituation zu gehen, in diesen kleinen Übergang zu gehen. Wenn ich jetzt sehe, das Kind ist total vertieft ins Spiel, hocke ich mich vielleicht mal daneben und gucke, ob es überhaupt mit mir Blickkontakt aufnimmt und überhaupt bereit ist. Und wenn es bereit ist, frage ich es. Also ich nehme es nicht einfach und gehe mit. Also das ist, denke ich, vielen, vielen Fachkräften klar. Und jetzt geht es ja um diese Brücke, wenn es Kinder eben schwer fällt und meinetwegen, da ist ein Kind und es braucht eine frische Windel, das ist offensichtlich. Dann geht es ja darüber, das gleichwürdig zu machen und zu gucken, welche Kompromisse kann ich machen. Also kann das Kind ein Spielzeug mitnehmen oder kann ich es aufs Regal stellen, wenn das Kind vielleicht Angst hat, dass es nicht mehr da ist, wenn ich wiederkomme? Oder kann ich, wenn das Kind mit mir nicht mit möchte, kann es eine andere Person wählen? Oder möchte es mit einem Freund zusammengehen, der gleichzeitig auf die Kindertoilette geht oder so, ja? Und das Ziel dabei ist wirklich, so wenig Stress wie möglich im Übergang zu haben, damit das Kind sich gut auf die Situation einlassen kann. Und dann geht es auch darum, Kinder in diesen Situationen zu beteiligen. Also alles, was sie selber machen können und wollen, ihnen nicht abzunehmen. So.
Beziehung auch nochmal ganz dick unterstrichen. Also da wirklich, und wir brauchen für Beziehung, ne, du hast es gerade formuliert, wir brauchen Zeit, wir brauchen auch so den Kontakt zu uns als Fachkräften, uns selbst. Und so wie du bin ich ja auch in vielen Fortbildungen unterwegs und ich habe immer so Stimmen von Fachkräften, auch hier im Podcast im Ohr, die dann ja auch zu Recht sagen, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Ne, ich will das so gerne. Ne? Und du sagtest ja auch gerade, ihr gebt euer Bestes. Ihr versucht in jedem Moment, das so angenehm wie möglich zu gestalten. Davon dürfen wir jetzt mal ausgehen. Und gleichzeitig ist es natürlich herausfordernd, mit mehreren Kindern diese kleinen Übergänge so zu gestalten. Also ähnlich auch eine Wickelsituation. Ne? Wie viele Minuten sollte eine, ach, was habe ich mal gelesen, ne? Von der Minutenanzahl habe ich es mir hochgerechnet und gedacht, wie soll das klappen? Ja, genau, vielleicht da nochmal ein paar konkrete Praxistipps für die Gestaltung, gerade auch in Situationen, in denen ja wir eben nicht in der 1:1-Begleitung sind.
Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, weil du das Wort Beziehung nochmal gesagt hast. Ich glaube, da können wir über Qualität sprechen. Also wenn eine Wickelsituation jetzt meinetwegen oder auch an, aus, umziehen oder ins Bett begleiten oder Begleitung beim Essen, wenn die eine bestimmte Qualität hat, kann das Kind auch von einer kürzeren Wickelsituation beziehungssatt werden, sage ich jetzt mal. Ja, genau, da kommt es drauf an, wie gut stimme ich mich mit dem Kind ab, wie lese ich seine Körpersprache und so weiter und wie feinfühlig nehme ich wahr. Also wenn das Kind jetzt zum Beispiel einfach nur zur Kindertoilette hinschaut, dass ich ihm noch anbiete, heute möchtest du noch aufs Klo gehen, bevor wir dir die Windel anziehen. So, das war mir jetzt gerade noch wichtig zu ergänzen. Und Praxistipps, also wenn wir jetzt zum Beispiel an sowas wie die Badsituation denken, Hände waschen. Das ist ja eine Bedrängnissituation, dann haben wir weitere Stressoren wie Lautstärke. Meistens gibt es zu wenig Waschbecken und zu wenig Wasserhähne für zu viele Kinder. Und dann ist ein ganz einfacher Praxistipp, dass wir gruppieren, dass wir natürlich nur mit so vielen Kindern ins Bad gehen, wie es Waschbecken gibt und dass wir das halt fließend machen zum Beispiel. Und dafür brauchen wir aber, also in dem Buch, was ich erwähnt habe, werden sogenannte Haltestellen erwähnt oder Stationen oder Ankerplätze. Und das wäre dann so eine Station, also da findet etwas statt, was im Übergang stattfindet. Also die Autorinnen beschreiben drei Zeitpunkte vor, während und nach dem Übergang, nach der kleinen Mikrotransition, die man so analysieren kann. Und dann wäre ein vor dem Übergang wäre zum Beispiel meinetwegen Übergang von draußen nach drinnen. Wir kommen von draußen aus dem Außengelände rein. Das könnte man schon mal in Gruppen, in Kleingruppen machen. Und dann wissen die Kinder, das haben die in ihr Skript verankert, wo gehe ich jetzt hin? Ah ja, wir haben draußen mit Matsch gespielt. Jetzt gehe ich ins Bad Hände waschen. Und da ist natürlich eine Fachkraft, die das begleitet. Und dann eben möglichst nicht zu viele Kinder auf einmal. Das wäre so vor dem Übergang wäre, wir bereiten draußen die Kinder drauf vor, ein paar von euch gehen schon mal rein, dann waschen wir Hände und drinnen begleitet euch die dabei. In dem Übergang wäre dann das Ritual des Händewaschens, wie auch immer das begleitet wird, vielleicht mit einem Lied oder was weiß ich, oder dass ich als Vorbild mitmache und mit Seife und so weiter. Und dann wäre, jetzt gehen wir in die Garderobe und dann findet das Umziehen statt. Und nach einem Übergang wäre der Zeitpunkt, wenn zum Beispiel sowas wie ein Schlafraum, das ist jetzt ein anderes Beispiel, da müsste noch was aufgeräumt werden. Das wäre dann auch noch was, wenn man das aufschreibt für sich als Team, würde man diesen Zeitpunkt eben auch noch aufschreiben, wenn es dann noch was zu tun gäbe. Also diese Bedrängnissituation zu verhindern, das Warten, das sind so Praxistipps. Und ich empfehle, da beziehe ich mich auf eine Tabelle, die ich mal, ich weiß gar nicht, wo ich die hatte. Das war, glaube ich, die Stadt Reutlingen, irgendeine Kita aus Reutlingen. Die hat so eine Tabelle gemacht, wo die das richtig analysiert hat und aufgeschrieben hat, vor, während, nach, was ist zu tun und wirklich auch, wie wollen wir es tun? Also wie ist eine responsive Ansprache? Wie ist das Ritual, für das wir uns einigen? Das wirklich so systematisch aufzuschreiben und auch zum Beispiel einen Plan von der Kita aufzumalen, wo man sogenannte, die Gabriele Hauck-Schnabel nennt es, Knallstellen aufmalt. Also zum Beispiel einen Flur, wo ein Bällebad drin ist. Und das ist in dem Übergang wirklich herausfordernd für Kinder, weil das hat einen unheimlichen Herausforderungscharakter. Also wenn ich jetzt eigentlich ins Bad soll zum Händewaschen oder für die Windel, dann sehe ich ein Bällebad und natürlich hüpfe ich als Kind in dieses Bällebad. Das heißt, wie kann ich sowas vorausdenken und dann für bestimmte Zeitpunkte sowas zum Beispiel mit einem Sichtschutz oder so oder Fahrzeugchen, die dann attraktiv sind, in dem Fall vielleicht in den Nebenraum stellen oder so, sowas auch mitzudenken. Genau, ja.
Dass wir eine Ja-Umgebung haben, ne? Weil das wäre ja wieder komplettes Nein. Man ist dann vielleicht schon müde jetzt. Oh Gott, dann frustrieren wir und dann haben wir den Salat. So, das ist ja dann. Aber ich höre jetzt nochmal ganz klar raus, weil häufig würde ich jetzt meinen, passieren diese Momente einfach, wenn wir da nicht so gezielt reingehen.
Und vielleicht ergänzend noch, ich finde es auch gut, wenn ein Team eine Absprache macht. Du hast vorher schon das Wort Kinderschutz erwähnt. Wenn wir im Sinne des Kindeswohls, was ja unsere primäre Aufgabe ist, zum Beispiel eine Absprache treffen, dass wenn ich gestresst bin in eben diesen kleinen Übergangssituationen, dass wir uns gegenseitig darauf hinweisen und dass auch das Kind eine Reaktion kriegt. Also meinetwegen eine Pädagogin, die am Tisch halt total gestresst ist, am Essenstisch, weil es ist laut und trubelig und so weiter. Und die dann irgendwie verbale Gewalt ausübt oder grenzverletzend ist mit einem Satz, der halt das Kind eigentlich beschämt. Dass dann eine andere Kollegin sagt, du, was weiß ich, so ein Codewort benutzt oder so ein Codewort, du wolltest doch vorher noch die Windeln ausfüllen, soll ich mal hier für dich übernehmen oder so, ja. Dass ich dann aber auch zu dem Kind sage, boah, jetzt bist du gerade fest erschrocken, gell? Was die gerade zu dir gesagt hat, das verstehe ich, dass du jetzt gerade erschrocken bist. Also, dass auch das Kind eine Reaktion kriegt, das ist nicht okay. Du musst nicht so mit dir reden lassen. Und aber die Kollegin weiß, okay, die macht das, um mich zu schützen und das Kind zu schützen. Das ist in Ordnung. Wir haben uns diese Erlaubnis gegeben. So, und dann kann die rausgehen. Und das gibt ja tolle Strategien zur Selbstregulation. Also, was kann ich machen? Irgendwie kurz frische Luft schnappen, in den Bauch atmen und diese ganzen Sachen, die man im Podcast dann nachhören kann. Ne?
So wie du es gerade beschreibst, also wirklich sich wie so ein kleines Skript bereitzulegen, um auch wirklich, weil das sind herausfordernde Momente, auch das wissen wir aus Studien, ne, dass viele Fachkräfte genau in diesen Momenten, wo Kinder ja, ne, du hast gerade Garten rein, rausgehen, Hände waschen, essen, also es sind Momente, wo auch die Bedürfnisse der Kinder schon so doll anklopfen, einige schon in Unerfüllung sind und wo wir es dann nicht leichter haben in diesen Zeiten. Das heißt, da wirklich gezielt reinzugehen, mir das aufzuschreiben. Und ich dachte gerade auch, wie schön ist das, wenn wir das wirklich in den Teams so durchgehen, das dann auch als Teil des Schutzkonzeptes da, dort zu verankern. Ne? Was sind eben auch so eine, ja, wie wollen wir es im besten Fall? Was sind aber auch noch so Kann-Momente, um das auch zu verwandeln? Aber so praktisch wie möglich, ne? Ganz, ganz, ja, angeleitet. Du sagst vielleicht sogar auch fest, ich könnte dann dieses und dieses Lied singen, sodass auch Personen, die vielleicht aushelfen, die vielleicht auch gerade mal nur den Tag kommen, auch eine ganz klare Anleitung haben, ah, so läuft es da. Das gibt uns ja auch wieder Halt als Erwachsene. Und so mit den Kindern ja dann auch.
Und ich lade aber trotzdem immer gerne dazu ein, also da sind wir ganz automatisch auch bei bedürfnisorientierter, partizipativer Tagesgestaltung, weil nicht gleich alle haben zur gleichen Zeit das gleiche Bedürfnis oder den gleichen Wunsch. Ne? Und ich lade sehr gerne dazu ein, Rituale zu hinterfragen und auch zu unterscheiden zwischen individuellen und kollektiven Ritualen. Also es gibt Rituale, die machen für alle Sinn, ja, weil es gibt nur mal eine Essenszeit, auch wenn Kinder nicht in Uhrzeiten denken. Irgendwann gehen halt alle rein. Und manchmal ist es machbar und idealerweise haben wir eine gleitende Essenszeit, dann kann man es ein bisschen variabel handhaben. So machen es ja auch schon viele Kitas. Aber wenn eine Abholzeit ist und die findet drinnen statt, dann gehen halt irgendwann die Kinder rein in die Garderobe. Und wie könnte ich das gestalten? Versus einem individuellen Ritual, was ein Kind vielleicht braucht, damit es den Übergang gestalten kann. Wenn ich ganz, ganz müde bin als Kind und meine Fachkraft sieht es und ich habe es aber schwer, mich zu lösen, dann kommt sie vielleicht zu mir und beteiligt mich in irgendeiner Art an irgendwas, dass ich dann individuelles Ritual den Übergang gut schaffe. Also das so als zum Thema Rituale. Und ja, das so aufzuschreiben und aber nicht ganz eng zu sehen, weil ja, wir brauchen auch Orientierung, aber nicht, dass es dann wieder sowas wird.
Wir halten daran fest, so haben wir das jetzt.
Genau.
Genau. Nein, genau. Also dieser Spielraum, diese Struktur, die uns dann aber wieder Flexibilität gibt, ja, das natürlich auszuweiten, auszulegen und individuell anzupassen.
Ja. Ein Praxistipp fällt mir noch ein, den ich auch gerne gebe, und zwar, dass die mal die Sitzzeit der Kinder, die vom Erwachsenen initiierte Sitzzeit der Kinder aufschreiben in Minuten. Weil wenn wir einfach wissen, Kinder, die sitzen müssen und warten müssen, haben erhöhtes Cortisol, also deren Stresshormon ist erhöht. Wenn wir das mal in Minuten ins Verhältnis setzen zu den Minuten, wo sie sich bewegen oder ihrem Spiel nachgehen oder so, das ist auch manchmal eine erschreckende Zahl. So was wir ihnen da teilweise, ohne es reflektiert zu haben, zumuten. Das finde ich auch immer noch ganz spannend.
Und wie viel jünger sie sind, wie viel sie in der Entwicklung sind und wie ich, also ich erinnere mich selbst als erwachsene Person an Morgenkreise, keine Kindertreffs, in denen ich selbst schon gedacht habe, oh mein Gott, jetzt kann ich auch nicht mehr. Und dann ist es vielleicht auch noch auf einer anderen Sprache und ein Thema, was mich so gar nicht interessiert. Das ist herausfordernd. Genau, du sagst gerade auch Cortisol. Ich würde nochmal gerne überleiten zum Thema Stress. Nur so einen kleinen Schlenker, weil ich finde ein ganz wichtiges Statement, ne? Wir geben unser Bestes, es passiert alles aus einem guten Grund und gleichzeitig ist Stress, denke ich, ein Begleiter, der viele ja umtreibt im Alltag. Ja, welche Herausforderungen spielen in diesen Momenten genau diese Stressoren, ich würde mal auch sagen Zeitdruck, Lärm, Personalmangel und auch bestimmte institutionelle oder auch strukturelle Vorgaben?
Ja, ich finde das ein ganz, ganz wichtigen Blick auf Tagesabläufe zu schauen, dass die so stressfrei wie möglich sind. Und ich, so dieser Satz, im Alltag steckt genug Programm, ja, gestaltet die Schlüsselsituation und die Übergänge gut, dann können wir schon Stress rausnehmen. Beispiel, ich gehe nicht mit allen Kindern auf einmal in die Garderobe, sondern ich gehe mit einer Kleingruppe in die Garderobe und dann die nächste und vielleicht gruppenübergreifend, wenn man nicht offen arbeitet, draußen nimmt eine Kollegin oder zwei schon Kinder in Empfang. So. Oder Kinder und Ältere dürfen sogar sowieso alleine raus. Und beim Stress ist es ja so, dass wir in einem anderen Hirnmodus unterwegs sind. Ja, viele haben bestimmt schon gehört von diesen, vom Reptiliengehirn oder Stammhirn, was uns so diese Überlebensmechanismen sichert, wie, und dann geraten wir so in so einen Kampf-Aggressionsmodus oder Angriffsmodus oder eben so in so einen Fluchtmodus oder so ins Erstarren. Und da sind einfach ganz andere Hirnteile unterwegs. Und in dem Moment, wo ich in diesen Hirnteilen unterwegs bin, egal wie alt ich bin, ist es für mich sehr schwierig, Sprache zu bearbeiten oder zu reflektieren oder rational zu sein oder so. Oder so zu antworten, dass ja der Erwachsene vielleicht mit meiner Antwort zufrieden ist. Und das vor sich vor Augen zu führen. Zum einen, wenn ich selber in Verhaltensweisen gerate als Erwachsener, wenn ich mit Kindern bin, wie ich nicht mit Kindern sein möchte, habe ich vielleicht auch aus Stress heraus reagiert. Also Beispiel, oh, schon wieder Entenfüße, ja, oder setz dich jetzt dahin und warte. Wir gehen zusammen raus und das auch in so einem Tonfall mache oder so. So diese Wenn-Dann-Sätze, ne? Also die leider, schreibst du ja auch schon in deinem Buch, eine Strafe eigentlich androhen, was vielen nicht bewusst ist. Wenn du jetzt nicht aufs Klo gehst, dann gehst du nicht mit auf den Spaziergang. Während, ich glaube, du hast das Gummistiefel-Beispiel richtig eingesetzt, wäre der Wenn-Dann-Satz, wenn ich sage, wenn du die Gummistiefel nicht anziehst, dann kriegst du in der Pfütze nasse Füße. Ne? Das passiert unbewusst, das passiert aus dem Stress raus und da passiert auch viel, was wir im eigenen Gepäck haben. Was haben wir früher gehört? Und dann finde ich immer wichtig zu wissen, wie funktioniert unser Gehirn und wenn wir gestresst sind, überträgt sich das ja auf die Kinder und dann kann so eine Garderobensituation so schnell so unruhig werden, weil das dann wie so ein Ping-Pong hin und her geht. Und dann rennen noch mehr Kinder rum und warten ist für sie herausfordernd. Und das ist einfach dann sehr klug, sich als Team hinzusetzen, zu überlegen, welche unserer Mikrotransitionen machen uns viel Stress. Fragen herzunehmen. In diesem Buch gibt es auch Fragen, Analysefragen. Dann eben zu gucken, was können wir tun, um Stress rauszunehmen? Wie können wir die Kinder begleiten? Welches Kind hat welches Bedürfnis? Können wir zum Beispiel auch sichern, dass welche drinnen bleiben können? Ja? Wieso müssen alle raus? Können auch einfach welche drinnen bleiben? Kann das abgedeckt werden? So, vielleicht mal. Ergänzt du doch nochmal, was dir noch einfällt zu Stress. Ich glaube, ihr habt doch einen Podcast dazu gemacht, Inneken Eilers und du, gell?
Genau, ich glaube, darauf würde ich auch total gern verweisen. Da wird es nochmal ein bisschen ausführlicher, detaillierter beschrieben. Aber genau das, ne, diese Spirale, die du gerade beschrieben hast, wenn ich als Fachkraft in Stress gerate, vielleicht weil mich etwas herausfordert in der Situation, in der Garderobe, werde ich weniger feinfühlig und wir kommen diesen blöden, ja, ich sage immer Teufelskreis, ne, diesen blöden Kreislauf, wobei ja Kinder auf uns angewiesen sind, dass wir sie in diesen Momenten feinfühlig begleiten, aber es dann selbst gar nicht können. Und da denke ich auch ganz oft an die Grenzen der Fachkraft. Also auch wenn ich vielleicht als Fachkraft gefragt werde am Morgen, ah Mist, Personal ist gerade weniger, wir müssen Gruppen zusammenlegen oder du bist die und die Zeiten alleine oder nur zu zweit, je nachdem, alleine am besten ja nie. Aber ne, wenn es so ist, wir wissen, wie der Alltag manchmal tickt, dass ich dann auch in mich gehen darf und vielleicht gerade deswegen sagen sollte, okay, alles klar, die und die Zeit, da kann ich das gut managen. Aber gerade dann beim Rausgehen, da brauche ich noch Unterstützung. Wer kann das begleiten, dass wir das überhaupt leisten können? Weil sonst kommen wir ja wirklich in so eine Dauerschleife des Stresses und der Frustration. Und das ist ja für niemanden schön. Genau. Und auch dieses Wissen, dass es uns allen in diesen Momenten so gehen kann, dass es nichts ist, was dann nur mir so geht. Weil ich glaube, alle, die wir mit Kindern in Kontakt sind, die viele Bedürfnisse um sich herum spüren, die kommen auch in Stressmomente, in Herausforderungen. Und ich denke auch manchmal sollten wir, nicht nur manchmal, aber es gibt Momente, in denen auch die Fachkräfte ein Bedürfnis haben, was ich als dringend ansehe, vielleicht sogar das Dringendste. Und dann darf ich auch sagen, Achtung, ich brauche gerade Unterstützung. Weil nur dann kann ich überhaupt feinfühlig mit den Kindern sein. Also dass das nochmal ein Punkt ist, den wir nicht zurückhalten. Weg von diesem, ich schaffe das schon, hin zu wir wollen nichts schaffen, lasst uns gemeinsam eine gute Zeit haben. Und gerade diese Beziehungsmomente brauchen genau das.
Darf ich noch was ergänzen, was mir noch wichtig ist? Also die Autorinnen von dem Buch schreiben das Wort Skript, das kann man auch hier und da lesen. Damit ist so gemeint, in anderen Publikationen kann man das auch lesen. Das ist wie so ein innerer Ablaufplan oder wie so ein Drehbuch. Und ich mache das in Fortbildung immer ganz praxisnah vor. Also ich nehme meine Puppe und bringe in die Fantasie der Menschen ein Mahlzeitenskript. Das sieht dann so aus, dass, also ich stelle davor ein Lätzchen, eine Flasche, ein Glas und Besteck hin vor die Puppe und sage, also bei mir in der Kita ist es so. Ich werde irgendwann, während ich spiele oder im Garten bin, vom Erwachsenen gefragt, ob ich Lust habe, mit den Tisch zu decken und die Sachen fürs Essen zu richten. Dann gehen wir zum Speiseplan, der ist mit Fotos auf Kinderhöhe bei uns im Flur. Dann redet der Erwachsene mit uns übers Essen und sagt auch sowas wie, oh, heute gibt's Okraschoten. Die kennen, glaube ich, viele von euch gar nicht mal. Dann brauchen wir Probiertellerchen. Mal gucken, wer die mal kosten will. Und dann decken wir alles, was wir brauchen, auch Messer, weil wir wollen auch schon schneiden. Und dann kann ich nochmal spielen gehen und dann weiß ich, wenn ich Hunger habe, dann kann ich essen gehen, weil dann kann ich mein Foto nehmen und in das Körbchen legen, wenn ein Platz frei ist. Und dann bei uns steht auch der Nachtisch mit auf dem Tisch, weil wir können entscheiden, was wir zuerst kosten wollen und wir müssen gar nicht kosten. Also der Erwachsene sagt sowas wie, kannst du ja probieren, wenn du willst, liegt ja auf dem Extratellerchen, wenn du es nicht machst, kannst du es ausspucken. Und der Erwachsene isst auch was mit und redet mit uns über das Essen. Und wenn ich fertig bin, kann ich natürlich aufstehen. Da gibt's einen Wagen, da bringe ich mein Besteck und Geschirr hin. Dann ist ein Spiegel mit so Lappen, dann kann ich mich sauber machen. Und ich weiß, wo ich als nächstes hingehe. Wenn ich ein Schlafkind bin, gehe ich zum Teppich, da ist meine Kiste und ziehe ich mich um. So, und das erzähle ich so, damit klar wird, das kann ein Mahlzeitenskript in einer Kita sein. Dann können die gleich schon abgleichen. Und dazu gehört, und das hat mit Thema Mikrotransition zu tun, also zum Beispiel der Wagen, wo ich mein Besteck hin und Geschirr hinbringe, ist eine Station in diesen Termini von Mikrotransition. Der Übergang zum Essen hin ist auch eine Mikrotransition und der Übergang danach zum Platz, wo ich mich umziehe, ist auch eine Mikrotransition. Und die Kinder bauen sich quasi zu diesen Alltagssituationen, zu diesen Schlüsselsituationen Skripte auf. Und das Tolle ist, wenn wir als Kita-Team eine Mikrotransition analysieren, kann ich die Skripte der Kinder mir vor Augen führen. Was kennen die? Welche Regeln? Welches Equipment? Wie wird mit mir umgegangen? Wo werde ich partizipiert? Das ist alles im Skript Skript drin. Und das Tolle ist, ich kann Skripte ändern. Das heißt, wenn ich als Kind in einer Kita bin, wo bis jetzt 25 Kinder auf einmal in der Garderobe sind, das ist mein Skript als Kind und ich muss dann warten, bis alle angezogen sind, kann ich mein Skript ändern zu, wow, und heute ist es anders. Heute sind wir eine kleinere Gruppe, dann haben wir da vielleicht einen Ankerplatz mit einer riesen Füllwand hingemacht bekommen an die Wand und da warte ich, dann fällt mir das Warten viel leichter und dann gehen wir 5 Kinder schon mal in den Garten. Boah, ich musste gar nicht so einen Stress haben heute. Also das Skript kann geändert werden, muss natürlich eine Weile lang konstant gleich anders gemacht werden, damit Kinder verinnerlichen, jetzt ist es anders. Und also das ist einfach als Wissen auch wichtig. Da liegt eine unheimliche Chance drin. So. Genau, nachvollziehbar?
Das ist total nachvollziehbar. Und ich mag sogar, ich habe mich da jetzt so richtig reinfühlen können und bin in die Rolle des Kindes geschlüpft und habe auch gedacht, wie hilfreich es ist, wenn wir diese Skripte für uns durchdenken, wirklich durchdenken, auch auf eine bestimmte Art und Weise notieren, vielleicht auch bebildern, wie sehr hilft es, den Kindern, die eben auch eine andere Muttersprache sprechen. Ne? Also wie viel leichter macht es auch unseren Alltag, die Kinder gut mitzudenken, mitzunehmen, ihnen Orientierung zu geben. Ne? Und in diesen kleinen Momenten auch ja den Wortschatz in Beziehung aufzubauen, zu erweitern, in Sicherheit. Ja, Hilja, zum Abschluss habe ich immer die Frage, wenn du den HörerInnen noch eine Botschaft mitgeben könntest. Im Hinblick auf dein geliebtes Thema, welche wäre das?
Die ist recht allgemein, Katrin, weil die gilt, ja, die ist auf so einer anderen Ebene und mich würde es sehr beglücken und ich sehe auch, dass schon ganz viele das tun und ihnen auch ein Anliegen ist, wenn Menschen einfach, die mit Kindern täglich Beziehungen gestalten, in der Kita, aber auch außerhalb, wenn ihnen das gelingt, das so gleichwürdig wie möglich zu tun. Und dazu gehört automatisch zu gucken, wie können wir Stress rausnehmen. Für mich als Erwachsener, aber auch für dich als Kind. Und immer wieder Beziehungen herstellen, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Und davon auszugehen, ja, du bist gut so, wie du bist. Und ich aber auch. So vielleicht in die Richtung.
Ich danke dir von Herzen für deine Expertise, für das Gespräch, für die praxisnahen Tipps, für deine Arbeit. Wir packen auf jeden Fall auch die Kontakte zu dir in die Shownotes, falls jemand Lust hat, auch eine Fortbildung zu besuchen. Es klingt wirklich so praxisnah und so wundervoll. Vielen, vielen lieben Dank, Hilja, für das Gespräch.
Danke dir.